Ja, wir kommen zum Teil 2 im Buch Hiob. Und zwar eben zu jenem Teil, der uns die Reden und Gegenreden der Freunde Hiobs und Hiobs festgehalten hat. Es fällt uns auf, wie die Redenden, wie sie sich sehr diszipliniert verhalten. Sie haben sich immer an die gleiche Reihenfolge. Es ist immer zuerst Hiob, der etwas sagt. Und dann antwortet auf das, was Hiob sagt, immer zuerst Eliphas. Er wird überhaupt immer zuerst erwähnt. Er scheint der Älteste zu sein. Dann entgegnet Hiob dem. Dann ist der zweite der Freunde dran, Bildad. Darauf entgegnet Hiob wieder. Und dann ist Zophar, der dritte, der jüngste dran. Immer in der Reihenfolge. Und so kann man 3 solche Runden von Rede Hiobs, Antwort eines Freundes, gegen Antwort Hiobs und so weiter, immer in der gleichen Reihenfolge, 3 Runden, und es ist wirklich ein Schlagabtausch. Und am Schluss hat man den Eindruck, Hiob hätte gesiegt. Er hätte seine Freunde aus dem Feld geschlagen, denn am Schluss der dritten Runde im Kapitel 26, wo eigentlich der dritte der Freunde dran gewesen wäre, steht nichts mehr. Er redet nicht mehr. Zophar antwortet nicht mehr. Und das heißt, dass die Freunde Hiobs nichts mehr sagen. Und das ist dem Hiob dann Anlass und Gelegenheit, von Kapitel 26 an bis Kapitel 31 allein zu reden. Folgt ein Monolog, der dann am Schluss auch mit dieser Bemerkung endet. Hiob 31, Vers 40. Die Worte Hiobs sind zu Ende. Und Kapitel 32, Vers 1 sagt, jene 3 Männer hörten auf. Also alle sind am Ende, aber Hiob hat das letzte Wort gehabt. Und manchmal denkt man, wer das letzte Wort hat, hat gewonnen. Aber Hiob, ja, hat das letzte Wort gehabt, aber er ist noch immer gleich weit wie am Anfang. Er ist noch im Dunkeln. Der Verlauf der Diskussion zeigt auch, dass die Gesprächspartner sich immer weiter voneinander entfernen, wie wir schon festgestellt haben. Schauen wir uns noch die Thesen an, die die Freunde aufstellen, die uns zeigen, wie sie denken, weshalb sie nicht anders urteilen können, auch in Hiobs Fall. Nachher die Thesen Hiobs. Die Freunde, sie sagen im Prinzip 3 Dinge und belegen das, was sie sagen, oder versuchen es zu belegen, mit Beispielen aus Gottes Handeln in der Geschichte, mit seinem Walten unter Völkern und an einzelnen Menschen. Sie sagen, Gott ist gerecht. Zum Beispiel Kapitel 8, Vers 3. Da stellt Bildad die rhetorische Frage, wird Gott das Recht beugen? Oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Selbstverständlich nicht. Also Gott ist gerecht. Dann zweitens sagen sie, Gott straft nur die Sünder. Kapitel 4, Verse 7 bis 9 in der ersten Rede des Eliphas. Wer ist als Unschuldiger umgekommen? Wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Und das wird wiederholt gesagt. Und dann drittens, Gott segnet die Gerechten. Kapitel 8. Verse 5 bis 7, wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und rechtschaffen bist, ja, dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen und Wohlfahrt geben der Wohnung deiner Gerechtigkeit. Nun, was die Freunde sagen, ist ja nicht falsch. Gott ist gerecht, es ist auch wahr, dass Gott Sünder straft, und es ist auch wahr, dass Gott die Gerechten segnet, nur ist das nicht die ganze Wahrheit. Aber von diesen 3 korrekten Tatsachen ausgehend folgen sie Dinge, die nicht stimmen. Und sie folgen jetzt für Hiob, er müsse gesündigt haben und Hiob hat nicht gesündigt. Und das macht die Sache so verzweifelt, die Auseinandersetzung. Die Freunde, sie sind überzeugt davon, Gott ist gerecht und Gott tut nichts Unrechtes und weil er gerecht ist, straft er die Sünder, aber er segnet die Gerechten. Und darum erlaubt es ihr Gewissen nicht, dem Hiob die Möglichkeit zuzugestehen, ihr Leide ohne gesündigt zu haben. Sie eifern also auch um die Ehre Gottes. Und das macht eben Auseinandersetzungen unter Gläubigen oft dermaßen verbissen. Genau das. Hiob seinerseits, Hiob weiß ja, wie er vor Gott steht. Sein Gewissen klagt ihn nicht an. Er würde nie sagen, er sei sündlos. Sagt er auch nie. Er bekennt auch, dass er als Sünder geboren ist von einer sündigen Mutter. Aber in dieser Sache habe ich nicht gesündigt. Ich habe nichts getan. Es ist nicht wahr. Und am Schluss zählt er sogar auf, dass er in all diesen verschiedenen Bereichen, in denen wir leben und wandeln, im Umgang mit meinen Menschen, ich habe niemanden übervorteilt, ich habe nicht die Ehefrau meines Nächsten verführt, ich habe auch Gott nicht gelästert, den Gestirnen gedient, ich habe nichts derlei getan. Und so kann Hiob seinen Freunden nicht recht geben. Geht nicht. Er kann nicht ihnen einfach nach dem Mund reden, damit sie zufrieden sind und sie wieder gute Freunde sind. Das wäre unehrlich. Und darum muss er seine Position verteidigen. Und je mehr Hiob seine Position verteidigt, desto mehr denken die Freunde, Hiob hat nicht nur gesündigt und verbirgt es, jetzt ist er auch noch verstockt. Es wird immer schlimmer mit diesem Hiob. Und darum werden ihre Worte immer stärker, am Schluss sogar grob. Und entsprechend wird auch Hiob immer galliger gegenüber seinen Freunden. Schauen wir das an einem Beispiel nur an, was die Freunde Hiobs betrifft. Am Anfang sind sie noch ganz taktvoll. Dort sagen sie nicht direkt, Hiob, du hast gesündigt, sondern sie sprechen einfach allgemein von göttlichen Grundsätzen und überlassen es dem Hiob selbst, in sehr taktvoller Weise, dann einzugestehen und zu sagen, ja, ich bin eigentlich der in dieser Sache Betroffene. Also sehr taktvoll machen sie das. Kapitel 4. Vers 3. Die Rede Eliphas, die erste Rede Eliphas an Hiob. Siehe, du hast viele unterwiesen. Und erschlaffte Hände stärktest du. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf. Sinkende Knie hast du befestigt. Also sie anerkennen all das Gute, das Hiob getan hat und dass er auch ein guter Mann ist, der jetzt eben gestrauchelt ist. Kann ja jedem passieren und dann ist es einfach gut, wenn man das bekennt. Aber sehr taktvoll. Vergleichen wir das mit der letzten Rede des Eliphas, Kapitel 22. Das ist das dritte Mal, dass Eliphas sich an Hiob wendet. Und hier ist seine Sprache ganz anders. Verse 4 und 5. Ist es wegen deiner Gottesfurcht, dass er dich straft, mit dir ins Gericht geht, ist nicht deine Bosheit groß und deiner Missetaten kein Ende? Nun, das sind Grobheiten, zu denen sich Eliphas hier hinreißen lässt. Aber wir sehen das gleiche auch bei Hiob, wie er auch gegenüber seinen Freunden immer mehr zu bissigen Worten greift, Kapitel 11, Vers 1, nein, falsch, Kapitel 12, Vers 1, Hiob antwortet und sprach, fürwahr, ihr seid die Leute, mit euch wird die Weisheit aussterben. Das ist Ironie, aber deutlich, aber immerhin Ironie. Dann Kapitel 16. Hier schon nicht mehr Ironie, sondern hier beschimpft er sie. Kapitel 16, Vers 1, Hiob antwortet und sprach, ich habe vieles dergleichen gehört. Leidige Tröster seid ihr. Das heißt, ihr taugt nichts, sagt ihr jetzt so direkt. Vorher noch eben ironisch, ein wenig mit ironischer Zurückhaltung. Und am Schluss zum Beispiel, das ist sein letztes Wort, bevor er nur noch vor Gott redet, und die Freunde, wenn sie wollen, mögen sie zuhören, er wendet sich nur noch an Gott. In Kapitel 26 ein letzter Pfeil, und der ist wahrlich in Galle getränkt, das ist schon Sarkasmus. Hiob antwortet und sprach, wie hast du dem Ohnmächtigen geholfen? Das ist Sarkasmus, das ist nicht mehr Ironie. Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat und gründliches Wissen in Fülle dargetan? Und das zeigt richtig, wie er jetzt von ihnen gar nichts mehr erwartet. Er wendet sich von ihnen ab. Ja, so verläuft die Diskussion. Und doch müssen wir im Ganzen sagen, dass obwohl die Freunde ihre Sache sehr gut vertreten, sie sind in ihrem Vorgehen, sie machen es eigentlich besser als Hiob, und dennoch ist Hiob, wenn wir es so sagen dürfen, der bessere Theologe. Woran zeigt sich das? An zwei Dingen. Erstens, Hiob bekennt seine Ratlosigkeit. Er bekennt es, dass er Gottes Wege nicht versteht. Die Freunde hingegen, sie wissen immer Bescheid. Sie wissen genau Bescheid. Gott ist so, du bist so, das und das ist passiert. Das ist ein schlechter Theologe. Der meint, er wisse alles. Hiob bekennt, ich verstehe Gottes Wege nicht. Mal das. Zweitens, Hiob breitet seinen Kummer zur Hauptsache vor Gott aus. Bekennt Gott seine Ratlosigkeit, auch seinen Kummer, auch dass er verwirrt ist, dass er Gott nicht versteht, dass er meint, Gott sei sein Feind, das sagt es alles Gott. Und das sagt uns, Theologie ist nicht eine Sache des Wissens, sondern eben wiederum eine Sache des Verhältnisses zu Gott. Und vor Gott sind wir oft unwissend, und das müssen wir auch bekennen können. Und auch wissen wie ein Hiob, dass Gott allein die Antwort weiß, und darum wendet er sich beständig an Gott. Gut, dazu jetzt nichts mehr. Jetzt schauen wir kurz hinein in die eröffnende Klage Hiobs. Hiob Kapitel 3. Hiob Kapitel 3, Vers 1. Hiob Kapitel 3, Vers 1. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Hiob hob an und sprach, es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde. Dreimal setzt Hiob in diesem Kapitel an. Zuerst verwünscht er den Tag seiner Geburt. Warum musste ich geboren werden? Dann zweitens, er setzt noch einmal an und dann verwünscht er den Umstand, dass er nach der Geburt bewahrt wurde und nicht gleich sterben durfte. Wenn er schon geboren werden musste, warum durfte ich nicht bald sterben? Er setzt ein drittes Mal an und verwünscht den Umstand, dass er weiterleben muss und dass Gott ihm nicht das Leben nimmt. Todessehnsucht. Auflehnung gegen das, was Gott verordnet hat. Ja, wir erkennen diesen Mann kaum wieder. Ist das der gleiche Hiob, von dem wir in Kapitel 1 gelesen hatten, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der gleiche Hiob, der gesagt hatte, sollte mir aus Gottes Hand das Gute und nicht auch das Böse annehmen. Ja, es ist der gleiche Hiob. Vielleicht findet sich eine Erklärung, wie das möglich ist, in dem, was am Ende von Kapitel 2 steht. 7 Tage lang ist er da gesessen. Und in diesen 7 Tagen des stummen Brütens hat sich mehr und mehr die ganze Schwere seiner Not und seines Ergehens und das ganze Unbegreifliche dieses Geschehens auf seinen Geist gelegt und ihn erdrückt. Und uns geht es ja oft auch so, auch wenn es nicht gar so dramatisch ist, es kann sein, dass du irgendwo einen Verlust erlebst und im Moment des Verlusts irgendwie das Geschehen selbst ist so wie ein Schock und das gibt dir wie die Kraft oder Fähigkeit, die Sache irgendwie nicht so ernst zu nehmen. Und dann kommst du nach Hause und dann legst du dich ins Bett und während du im Bett liegst, beginnt die Sache, kommt sie dann zurück und dann beginnt sie im Kopf zu malen. Und dann zieht dich eine Sache, die du vorher meintest, du hättest sie irgendwie gut annehmen können, beginnt dich herabzuziehen. Nun, wir sehen hier einen Mann wie Hiob, einen Gläubigen, einen Gerechten, wie bei ihm der Glaube eingebrochen ist. Eingebrochen. Er hat nicht aufgehört. Das ist ein wichtiger Unterschied. Bei Petrus war der Glaube eingebrochen, als er den Herrn dreimal verleugnete. Eingebrochen. Aber sein Glaube hatte nicht aufgehört. Der Herr hatte ihm das auch gesagt. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und so ist sein Glaube eingebrochen. Und solange der Glaube eingebrochen ist, urteilt man so, wie Hiob urteilt. Er sagt, ich wäre besser nicht geboren worden. Und der Unglaube macht genau diesen Fehler, den Hiob hier macht. Weshalb verwünscht er den Tag seiner Geburt? Weshalb verwünscht er den Umstand, dass er nach seinem Tod nicht bald starb? Warum verwünscht er den Umstand, noch weiter leben zu müssen? Er meint, sein Leben sei lebensunwert, weil es ihm jetzt nicht gut geht. Und der Unglaube beurteilt den Wert des Lebens, ob das Leben lebenswert sei oder nicht, nach dem momentanen Ergehen. Der Glaube urteilt anders. Und so hätte Hiob vorher, als er nicht in dieser Dunkelheit war, und auch nachher, hat er gewiss wieder so geurteilt, wie der Glaube immer urteilt. Das Leben bezieht seinen Wert eben von Gott her. Das Leben ist gut, erstens, weil Gott es gegeben hat, zweitens, es ist gut, weil Gott es gegeben hat, damit wir in diesem Leben lernen, Gott zu dienen und einst ewig bei ihm sind. Also Herkunft und Zukunft, die beide von Gott her gegeben sind, die geben den Ausschlag oder geben das Maß an über den Wert des Lebens. Das ist eben jetzt wichtig, das sollten wir uns merken, für diese ganze Frage bei der Abtreibung. Woran messen wir den Wert eines Lebens? Ja, eben von daher, es ist von Gott gegeben und es ist dazu gegeben, dass es einst zu Gott führe. Und darum ist jedes Leben ein wertvolles Leben. Es gibt kein unwertes, lebensunwertes Leben. Und in diesem Land hier hat ja dieser Ausdruck lebensunwertes Leben einen schauerlichen Klang. Und darum tut ihr ja in Deutschland gewisse Sachen nicht, die man in der Schweiz schon macht. In der Schweiz werden alte Menschen in den Kliniken ins Jenseits hinüber befördert, auf Wunsch. Und weil das in Deutschland noch verboten ist, reisen Söhne, 60-jährige oder 55, 60-jährige Söhne mit ihrer alten Mutter in die Schweiz, um sie dort ins Jenseits zu befördern. Das sagt man eben, ist nur noch eine Last. Auch für sie, das Leben nur noch eine Last. Es wäre unmenschlich, sie noch leben zu lassen. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, wie wir argumentieren. Und woran entscheidet sich der Wert des Lebens? Eben Herkunft des Lebens und Zukunft des Lebens. Und daran müssen wir festhalten. Und darüber lässt sich nicht diskutieren. Aber so sieht eben nur der Glaube. Bei Hiob ist der Glaube eingebrochen, darum sieht er es für eine Zeit nicht mehr. Nun auf diese erste Klage Hiob sehen. Wir sehen, die Freunde sind zurückhaltend. Sie wissen, es ist nicht unsere Sache zu reden. Irgendetwas zu kommentieren. Es ist Hiobs Sache zu reden. Nachdem Hiob geredet hat, da erst ergreifen seine Freunde das Wort. Und in der ersten Rede des Eliphas, dort wird all das schon deutlich, was die Freunde Hiobs auf verschiedene Weise wiederholen, immer die gleichen Thesen. Aber wir bekommen doch einige Schwierigkeiten, wenn wir die Reden der Freunde Hiobs lesen und dann am Schluss hören, wie der Herr diese Reden beurteilt. Hiob 42. Vers 7. Hiob 42, Vers 7. Und es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter: Mein Zorn ist entbrannt wider dich und wider deine beiden Freunde, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet. Wenn wir die Reden der Freunde lesen, dann fragen wir uns, ja, wo haben sie denn Dinge gesagt über Gott, die nicht stimmen? Gott ist gerecht, Gott straft Sünder, Gott segnet gerecht. Ja, es finden sich in den Reden der Freunde Elihus Aussagen, die sogar zitiert werden an anderer Stelle in der Bibel, als göttliche Wahrheit. Im Neuen Testament wird eine Stelle aus der ersten Rede des Eliphas zitiert und eingeleitet mit dem Ausdruck, wie geschrieben steht. Und damit soll gesagt werden, das ist eine göttliche Wahrheit. Ja, schlagen wir auf 1. Korinther Kapitel 1. Vers 19. 1. Korinther Kapitel 3, der Vers 19, da steht: Denn es steht geschrieben, der die Weisen erhascht in ihrer List. Und das ist ein Zitat aus Hiob, Hiob Kapitel 5, der Vers 13. Hiob 5, das ist die erste Rede des Eliphas. Eliphas hat das gesagt. Und das wird von Paulus zitiert, alles göttliche Wahrheit. Sie sagen also wahre Sachen über Gott. Fast lauter Wahres über Gott. Wo liegt denn ihr Irrtum? Oder denken wir an folgende Aussage. Also Hiob 5, Vers 13, da steht das: Der die Weisen erhascht in ihrer List. Stimmt ja, was er sagt. Ist ja gar nicht falsch. Oder Hiob 5, Vers 8. Da ist jemand wie Hiob in Not und da kommt einer, kommt der Freund Hiobs und sagt ihm: Ich an deiner Stelle würde Gott suchen. Ist das ein schlechter Rat? Kapitel 5, Vers 8, ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen. Ja, man kann ja keinen viel besseren Rat geben. Oder, dann finden sich hier Verse, die finden wir so schön, dass wir sie manchmal auf Kärtchen schreiben und jemandem schicken. Das sind Bibelworte, mit denen wir uns gegenseitig ermuntern. Aus dieser ersten Rede des Eliphas, Kapitel 5, da heißt es im Vers 19: In 6 Drangsalen wird er dich retten, in 7 wird dich kein Übel antasten. In Hungersnot erlöst er dich vom Tod und im Krieg von der Gewalt des Schwertes. Wunderbare Wahrheit. Oder der Vers 17, das ist ein weiterer Vers, der an anderer Stelle zitiert wird: Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft. Verwirf denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Wo finden wir das wieder zum ersten Mal? Ja, wo? Sprüche, Kapitel 3. Ja. Sprüche Kapitel 3. Ja, Sprüche 3, Vers 11. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn, lass dich seine Zucht nicht verdrießen. Also Salomo zitiert fast wörtlich aus dem Buch Hiob. Und dann kennen wir das aus dem Neuen Testament. Wo? Ja, Hebräerbrief, Kapitel 12. Ja, Hebräer, Kapitel 12, Vers 5. Hebräer 12, Vers 5. Ihr habt der Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Nun, was war denn falsch an diesen Reden des Eliphas? Wenn er solche Dinge sagt, die sind wahr, was war denn falsch? Falsch war die Voraussetzung, unter der er es sagte, und deshalb wollte er mit diesen Aussagen etwas erreichen, etwas ganz Bestimmtes erreichen. Er wollte mit diesen Aussagen, zum Beispiel jetzt die letzte Aussage, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn. Damit hat er unausgesprochen gesagt, Hiob, Gott züchtigt dich deiner Sünde wegen. Oder, ich an deiner Stelle, ich würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen. Unausgesprochen meint er aber, später sagt er es dann auch offen, komm ans Licht mit deiner Sünde, sag es Gott, dann wird alles wieder gut. Oder, eben diese Aussage, die Paulus zitiert, der die Weisen fängt in ihrer List oder die Weisen erhascht in ihrer List, damit will er dem Hiob sagen, Hiob, du kannst es noch so listig anstellen, du überlässt es nur dich selbst, aber am Ende wird Gott dich fassen. Also komm lieber ans Licht mit deiner Sünde. Versuch nicht mit irgendwelcher List, dir die Sache so zurechtzulegen, dass du gut dastehst. Also er sagte an sich richtiges, korrekte Aussagen, aber er beabsichtigte damit etwas Unrichtiges. Sprüche 15, Vers 23. Sprüche 15, Vers 23. Da steht ein Wort zu seiner Zeit. Wie gut. Also das Wort muss nicht nur an sich richtig sein, es muss auch zur rechten Zeit gesprochen sein. Das heißt, zu den Umständen und zu den Leuten, zu denen man es sagt, passen. Man kann mit Wahrheiten, kann man auch Falsches aussagen. Angenommen, ich bin davon überzeugt, eines unserer Kinder habe Geld aus dem Portemonnaie genommen, der Eltern. Dann rechnet man es sich aus, ja, da kommt nun unser Sohn in Frage, der hat doch immer gesagt, er wollte dieses Spielzeugauto. Und am Nachmittag, wer war da? Ja, war ja sonst niemand da. Nur er war da, er hat es genommen, ist klar, logisch, wer denn sonst? Und dann setze ich mich am Abend hin, neben ihn ins Bett und sage, jetzt wollen wir noch miteinander beten, bevor wir uns schlafen legen. Und dann sage ich ihm, meinem Sohn, Gott ist allwissend, gell, Samuel. Ja, Gott ist allwissend. Gott straft Sünde. Ja, Gott straft Sünde. Und wenn ich damit nur Folgendes bezwecken will, und es vielleicht am Schluss sogar sage, und jetzt bekenn, dass du das Geld genommen hast, und er hat es nicht genommen, dann habe ich lauter Wahres gesagt über Gott und über Sünde und doch Unrecht getan. Das war das Unrecht der Freunde Hiobs. Sprüche 25, Verse 11 und 12. Sprüche 25, Verse 11 und 12. Da steht, goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten, also goldene Äpfel und eine silberne Fassung. So ist sein Wort geredet zu seiner Zeit. Und dann ein goldener Ohrring und ein Halsgeschmeide von feinem Gold, so ist ein weiser Tadler für ein hörendes Ohr. Also die Worte müssen nicht nur wahr sein, sie müssen auch im vorliegenden Fall stimmen. Und darum auch passen. Nun wenden wir uns noch dem abschließenden Monolog Hiobs zu. Von Kapitel 26 an. Nein, halt, jetzt habe ich gar nicht gesagt, welches die Thesen. Doch, wenn wir uns jetzt diesem abschließenden Monolog Hiobs zu. Hiob, er hat in seinen Antworten an die Freunde immer wieder bestätigt, ja, Gott ist gerecht. Und die Gottlosen werden von Gott auch gerichtet werden, allerdings nicht sofort. Also die Freunde Hiobs haben nicht Unrecht, wenn sie sagen, Gott straft Sünder. Aber sie bedenken nicht, dass Gott die Sünder nicht sofort straft. Dass er sie oft lange gewähren lässt. Und so hat Hiob recht, wenn er sagt, dass es den Gottlosen oft gut geht, lange gut geht. Aber am Ende nicht. Und dann, das wird dann hier am Schluss besonders eindrücklich bezeugen, das ist das, was seine Freunde nicht akzeptieren wollen, dass auch Gerechte leiden müssen, unverschuldet. Und das ist etwas, das auch Hiob nicht verstehen kann. Und so wird er am Schluss noch einmal seine Unschuld beteuern. Aber er selbst ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass auch Gerechte leiden müssen. Und jetzt in seinem abschließenden Monolog haben wir ein besonders eindrückliches Kapitel im Kapitel 28 vor uns. Schauen wir ganz kurz in dieses Kapitel hinein. In diesem Kapitel 28, dort beschreibt Hiob zuerst in den Versen 1 bis 11 den Verstand, das große Vermögen des menschlichen Geistes. Und er greift ein Beispiel dafür heraus, nämlich die Bergbaukunst. Wie der Mensch es versteht, in den Berg, in die Tiefen des Berges vorzustoßen und da Dinge ans Licht zu holen, die sonst kein Geschaffenes je sehen kann. Nur der Mensch dringt davor und sieht solche Dinge. So groß ist sein Verstand, dass er solche Dinge kann. Kapitel 28 von Vers 1 an. Denn für das Silber gibt es einen Fundort, eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde. Gestein schmelzt man zu Kupfer. Er, also der Mensch, hat der Finsternis ein Ende gesetzt, hat durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todes Schattens. Er bricht einen Schacht fern von dem Wohnenden. Die vom Fuße Vergessenen hangen hinab, fern von den Menschen schweben sie. Also in Körben wurden sie herabgelassen in diese tiefen Schächte. Die Erde, aus ihr kommt Brot hervor, ihr Unteres wird zerwühlt wie von Feuer. Ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs und Goldstufen sind darin. Und dann heißt es ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt, den das Auge des Habichts nicht erblickt hat, den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Er, also der Mensch aber, legt seine Hand an das harte Gestein, wühlt die Berge um von der Wurzel aus, Kanäle haut er durch die Felsen und allerlei Köstliches sieht sein Auge. So groß ist sein Verstand und so weit kann er vordringen in Dinge, die sonst dunkel sind. Aber, Vers 12, die Weisheit, wo wird sie erlangen? Und hier meint Hiob die Weisheit, die wir bräuchten, um zu verstehen, was einem Hiob oder auch uns in ähnlichen Fällen widerfahren kann oder widerfahren ist. Wer hat die Weisheit, das zu verstehen, das zu erklären? Die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und nachher beschreibt er den überragenden Wert dieser Weisheit, um dann zum Schluss zu kommen, wir wissen sie nicht zu erlangen. Vers 20, die Weisheit nun, woher kommt sie? Welches ist die Stätte ihres Verstandes? Denn sie ist verborgen vor den Augen aller Lebendigen und unter den Vögeln des Himmels ist sie verhüllt. Der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört. Ja, die Weisheit, zu der dringen wir nicht vor. Sonst kann der Mensch sehr vieles. Aber sich und sein Ergehen in der Welt erklären, das kann er nicht. Und Hiob meint jetzt natürlich sich selbst. Mir fehlt die Weisheit. Ich kann das nicht verstehen, wie Gott mit mir verfährt. Und dann kommt ein solcher Augenblick wieder, wo wir sehen, hier hat Hiob Licht. Hier bekommt er Licht. Mit einem Mal sieht er für einen Augenblick klar, Gott versteht ihren Weg. Gott versteht ihren Weg, er kennt ihre Städte, denn er schaut bis zu den Enden der Erde, unter dem ganzen Himmel sieht er. Als er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maß abwog, als er dem Regen ein Gesetz bestimmte und eine Bahn dem Donnerstrahl, da sah er sie, tat sie kund, er setzte sie ein und durchforschte sie auch, und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist der Weisheit, ist Weisheit, und vom Bösen weichen ist Verstand. Ja, hier hat Hiob den Schlüssel in der Hand. Den Herrn fürchten, das ist die Weisheit. Das heißt also, ich muss gar nicht alles erklären können, sondern es muss mir genügen zu wissen, der ist gerecht, der Herr weiß, er weiß, was er tut, er weiß, was ich nicht weiß, alles ist in seiner Hand und ich überlasse es ihm. Das hieße den Herrn fürchten. Aber nachher sehen wir in den Kapiteln 29, 30 und 31, wie das Dunkel ihn wieder einhüllt. Das heißt, er hat den Schlüssel in der Hand. Den Schlüssel, der ihn aus seinem Gefängnis herausbrächte. Wo er immer um diese Fragen kreist, warum, wozu, wieso darf das sein, was macht denn Gott mit mir? Er hat den Schlüssel in der Hand, aber es ergeht ihm so, wie auch uns immer wieder. Wir wissen es, aber wir haben die Kraft, nicht das Wissen anzuwenden. Das ist eben die Sache. Wir wissen es, was eigentlich uns heraushülfe aus dem Gefängnis. Aber wir haben die Kraft nicht, diese Wahrheit auf uns anzuwenden und umzusetzen. Den Schlüssel in der Hand, aber er kann den Schlüssel nicht drehen. Und so bleibt er im Gefängnis. Nun, das gehört offensichtlich auch zu den Erziehungswegen Gottes, dass er uns auch das zeigen muss. Nicht nur, dass wir Unwissende sind, dass wir darauf angewiesen sind, dass er uns lehrt, sondern auch, dass wir Unfähige sind, dass wir gar nichts vermögen. Dass uns das Vermögen von anderswoher gegeben werden muss. Und so kommen noch drei Kapitel in diesem Monolog Hiobs. Es heißt auch, Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach, Kapitel 29. O, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit. Wie in den Tagen, da Gott mich bewahrt, dass seine Leuchte über meinem Haupt schien, und ich bei seinem Licht durch die Finsternis wandelte, wie ich war in den Tagen meiner Reife. Eben sehr ein Hinweis darauf, dass Hiob nicht jung war, als das Unglück über ihn kam. Wie ich war in den Tagen meiner Reife, als das Vertrauen Gottes über meinem Zelt waltete, als der Allmächtige noch mit mir war, meine Knaben rings um mich her, als meine Schritte sich in Milch badeten und der Fels neben mir Ölbecher goss, als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, meinen Sitz auf den Platz aufstellte. Die Jünglinge sahen mich und verbargen sich, und die Greise erhoben sich und blieben stehen, und so weiter. Ein Blick zurück, und wir können das gut verstehen, nur es hilft dem Hiob nicht. Wir verstehen ihn. Wir haben Mitgefühl mit ihm. Wir hätten es auch nicht besser gemacht. Aber es hilft ihm ja nicht. Es hilft ihm nicht heraus aus dem Gefängnis, sein verflossenes Glück zu beklagen. Oder dem nachzuhängen. Ach, wie herrlich war es damals. Aber diese Worte sind trotzdem ergreifend. Denn wir sehen hier einen Mann, der, ja, er war, wie man als Heide, als Gottloser sagen würde, vom Glück begünstigt. Nein, nein, eben nicht. Er weiß, es war Gottes Freundlichkeit und Güte. Ich verdankte Gott alles. Und er hat auch Gott dafür die Ehre gegeben. Über alles Gute, das er empfing. Und er wurde auch nicht hartherzig, sondern er war auch ein Helfer der Bedrängten. Davon spricht er auch in Kapitel 29. Aber das macht die Sache für Hiob noch schwerer. Wenn er sich hätte vorwerfen müssen, es ging mir die ganze Zeit so gut, ich habe Gott nie dafür gedankt, dann hätte er sich sagen können, es ist recht, dass Gott mir alles genommen hat, weil ich ihm nie dafür dankte. Aber er hatte Gott immer dafür gedankt, ihm die Ehre gegeben. Er sagt, als das Vertrauen Gottes über mir waltete, als ich in seinem Licht wandelte, nicht mein Licht, nicht mein Vermögen, es war Gott, der über mir waltete. Also hier haben wir Kapitel 29, das verflossene Glück, und er anerkennt, ich verdankte das ja Gott allein. Dann kommt Kapitel 30, und das ist jetzt, wirklich, auch literarisch, allerhöchste Kunst, wie hier der Autor, Hiob selbst, seinen Fall darstellt. Kapitel 29, sein verflossenes Glück. Helle, leuchtende Farben. Kapitel 30, sein gegenwärtiges Leid. Dunkelste Tinten, nebeneinander gestellt. Und dadurch, dass diese beiden nebeneinander gestellt sind, erhöhen sie sich gegenseitig in der Wirkung. Das Dunkel erscheint umso dunkler, gemessen am vorherigen Glück. Das Glück strahlt umso heller, gemessen am gegenwärtigen Unglück. In der Kunst macht man das ja auch. Also in der bildenden Kunst, dass man Gemälde als ein Gesamtkunstwerk, zwei oder drei Gemälde als Gesamtkunstwerk erstellt, ein Triptychon nennt man das dann, und wo jedes Gemälde das andere in seiner Wirkung steigert. Das ist eben Kunst, dass man das kann. Aber was die ganze Sache erst vollständig und vollkommen macht, das ist Kapitel 31. Also Hiob hat in Kapitel 29 sein verflossenes Glück beschrieben. Dann Kapitel 30 sein gegenwärtiges Unglück. Der Kontrast ist schlimm. Und dann kommt Kapitel 31. Im Kapitel 31 beteuert Hiob seine Unschuld. Und das erst zeigt uns oder macht uns bewusst die ganze Verwirrung, in der er ist, die ganze Unerklärbarkeit seines Ergehens. Also ich hätte es ja verstanden, das Unglück, wenn ich gegen Gott und meine Mitmenschen mich versündigt hätte. Aber ich weiß mir keine Schuld vorzuwerfen. Nun natürlich sagt Hiob nicht, er hat das nie gesagt, er sei ein sündloser Mensch. Vielleicht sollten wir diese Stelle doch noch aufschlagen oder zwei dazu, um das deutlich zu machen. Hiob 9, Vers 1. Hiob 9, Vers 1. Und Hiob antwortet und sprach, wahrlich, ich weiß, dass es so ist. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Das weiß er. Dann Kapitel 14, Vers 4. Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen, nicht ein einziger? Er weiß auch um die Erbsünde. Ich bin in Sünden geboren, darum bin ich ein Sünder. Natürlich bin ich ein Sünder. Aber in dieser Sache verstehe ich nicht, was der Grund sein könnte, warum Gott mir, nachdem er mir dieses Glück gegeben hat, jetzt einfach genommen hat. Wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen? Ich verstehe Gott und seine Wege nicht. Das Kapitel 31 ist aufgebaut in der Form eines Eidschwurs. Es gibt eine Schwurformel im Hebräischen. Im Deutschen lautet die Schwurformel ungefähr so wie so wahr Gott ist oder irgendwie so. Man beruft sich auf Gott. Im Hebräischen lautet die Schwurformel, beginnt immer mit einem Wenn, ist ein Bedingungssatz. Die Schwurformel lautet im Hebräischen zum Beispiel so: Wenn ich lüge, dann möge Gott mich heimsuchen mit Pest und mit Dürre und mit Krieg. Also mit Wenn. So beginnen immer Schwursätze. Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, sein Eid, dann soll meine Rechte verdorren. Nun waren diese Schwurformeln, die waren so gängig, dass man die zweite Hälfte sich häufig sparen konnte. Zum Beispiel, wir haben den Psalm 132, dort stehen lauter solche Schwurformeln, aber sie sind nur zur Hälfte ausgeführt. Zum Beispiel, dort sagt David, also es heißt so, Psalm 132, im Vers 1, dort steht, Herr, gedenke dem David alle seine Mühsal. Und nachher heißt es, der ein Gelübde schwor dem Höchsten. Und dann dem Gott Jakobs. Und dann heißt es, wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Ruhe gestatte meinen Augen. Und dann wird nicht gesagt. Das muss man dann von selbst ergänzen. Also das ist die Form des Schwures, des Eides, einer feierlichen Verpflichtung vor Gott. Und so legt in Kapitel 31 Hiob vor Gott den Eid ab auf seine Unschuld. Und darum alle diese Bedingungssätze. Nicht alle Übersetzungen halten sich hier so eng an das Hebräische, darum wird das nicht in allen Übersetzungen deutlich. Aber ich lese aus der unrevidierten Elberfelder. Kapitel 31, Vers 5. Wenn ich mit Falschheit umgegangen bin. Vers 7, wenn mein Schritt vom Weg abgebogen ist. Vers 9, wenn mein Herz zu einem Weib verlockt worden ist und ich an der Tür meines Nächsten gelauert habe. So beginnt er jedes Mal seinen Eid und dann nennt er auch die Folge, was dann geschehen solle. Dann möge mein Weib für einen anderen mahlen und andere mögen sich über sie beugen. Vers 13, wenn ich das Recht meines Knechtes und meiner Magd missachtete, als sie mit mir stritten. Vers 16, wenn ich den Armen ihr Begehr versagte und die Augen der Witwe verschmachten ließ. Und es steht nicht immer dann die Ergänzung, die muss man sich eben dann in Gedanken ergänzen. Vers 19, wenn ich jemanden umkommen sah aus Mangel an Kleidung. Vers 24, wenn ich das Gold zu meiner Zuversicht machte und zum feinen Gold gesagt habe mein Vertrauen. Vers 25, wenn ich mich freute, dass mein Vermögen groß war und dass meine Hand Ansehnliches erworben hatte. Vers 26, wenn ich die Sonne sah, wie sie glänzte und den Mond in der Pracht dahin wandeln und mein Herz im Geheimen verführt wurde. Vers 29, wenn ich mich freute über das Unglück meines Hassers und aufjauchzte, als Böses ihn traf. Und so weiter. Lesen wir noch die drei letzten Verse, 38 bis 40. Wenn mein Acker über mir schreit und seine Furchen allesamt weinen, wenn ich seinen Ertrag ohne Zahlung verzehrt habe und die Seele seiner Besitzer aushauchen ließ, so mögen Dornen statt Weizen und Unkraut statt Gerste hervorkommen. Und das ist die Umschreibung für einen Fluch. Wenn ich das getan habe, wenn ich gegen Gott, wenn ich gegen den Nächsten gesündigt habe, dann soll der Fluch mich treffen. Und mit diesen Worten ist Hiob am Ende. Die Worte Hiob sind zu Ende. Jetzt hat er eigentlich alle Möglichkeiten für sich durchdacht, alles am Schluss noch einmal gezeigt, das ganze Unbegreifliche seiner Situation, und jetzt weiß er nichts mehr zu sagen. Und jetzt ist er da, wo er bereit ist, einmal zu hören. Und jetzt ist die Stunde für Elihu gekommen. Aber wir warten auf Elihu nach der Pause.